Ja, nochmals Shalom, liebe Gemeinde. Ich durfte mich ja eben bereits vorstellen. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein. Es ist bereits das dritte Mal, dass ihr uns eingeladen habt und man fühlt sich wirklich wohl hier bei euch. In meinem kurzen Vorwort heute geht es wie beim letzten Mal schon um die wahrscheinlich bekannteste Bibelstelle im Alten Testament. Steht in den Psalmen, ein Psalm Davids. Es ist der 23. Psalm, um genau zu sein. Und auch heute werden wir uns den Psalm 23 wieder gemeinsam anschauen und dabei einen Vers kurz etwas näher belichten. Und dort möchte ich meinen Gedanken gerne mit euch teilen. Im Vorfeld möchte ich den Psalm 23 nochmals komplett lesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Pure Poesie. Von Gott genauso eingegeben, dass jedes Wort, das dort steht, einen Sinn ergibt. Eins fällt uns dabei beim genaueren Hinsehen auf. König David spricht aus der Sicht eines Schafes über den Hirten, dann auch zu dem Hirten. Aber hier spricht kein dummes Schaf. Ein Schaf hat ja normalerweise den Ruf, naiv zu sein. Man kennt die Redewendung dumm wie ein Schaf. Jedoch spielt der eigene Intellekt und die eigene Intelligenz für König David als Schaf keine Rolle, da er weiß, er muss sich auf den Hirten verlassen und nicht auf sich selbst. In Vers 1 beginnt das Schaf über den Hirten zu sprechen und das Schaf weiß von Anfang an, mir wird nichts mangeln. Und das nicht, weil es so viel von alleine kann, sondern einzig und allein, weil der Hirte dafür sorgt, wie König David uns dann ganz detailliert in Vers 2 und in Vers 3 erklärt. Wir müssen uns vor Augen halten, hier spricht einer der mächtigsten, einer der reichsten, einer der weisesten Männer seiner Zeit, hauptberuflicher König, der sagt, nicht ich gehe voran, sondern er sagt, der Herr führt mich auf rechter Straße. Wenn man also zwischen den Zeilen liest, sagt König David hier also, dass es einzig und allein auf die Führung seines Hirten ankommt, somit auf die göttliche Führung. Und ich habe diesen Psalm, wie ihr wahrscheinlich auch schon, sehr häufig gelesen. Ich habe ihn noch viel, viel öfters gehört. Und ich möchte trotzdem nochmals auf den bekanntesten Vers des Psalm 23 eingehen, zwar den Vers 4, jedoch nicht auf die bekannte Stelle, wo es heißt, dass er auch durch das finstere Tal mit dem Hirten geht, sondern auf die letzten 7 Worte des Psalm 23, Vers 4. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man Trost in einem Hirtenstab finden? Weshalb tröstet dieser Stab König David? Und ich bin auf einen interessanten Gedanken gestoßen, den ich gerne mit euch teilen möchte. Wir lesen in 3. Mose Kapitel 27, Vers 32, dass der Hirtenstab unter anderem dafür da war, die Herde zu zählen. Der Hirte wusste, wie viele Schafe er besitzt und konnte sie mit dem Hirtenstab zählen. Und wenn auch nur ein einziges Schaf beim Zählen gefehlt hat, ist es dem Hirten aufgefallen und er ging auf die Suche nach dem verlorenen Schaf. Genau das bestätigt uns Jesus rund 1000 Jahre später im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Verse 4 bis 7 und im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, Vers 11, wo er von sich selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Und genauso könnte König David Trost in dem Hirtenstab gefunden haben mit dem Gedanken, Gott vergisst mich nicht. Mein Hirte vergisst mich nicht. Er wusste schließlich, von was er hier spricht. Er war in seiner Jugend selbst Hirte. Man könnte diesen Text hier hochtheologisch angehen. Und mir ist ganz bewusst, dass es für den Vers nicht eine Antwort gibt, die den Trost König Davids im Hirtenstab beschreibt. Wahrscheinlich ist mein Gedanke sogar der simpelste dazu. Und doch hat Gott es mir aufs Herz gelegt, diesen Gedanken heute mit euch zu teilen. So hoffe ich, dass du, liebe Schwester und lieber Bruder, der du heute hier bist und bereits ein Kind Gottes bist, Trost darin findest, dass Gott dich nie vergisst. Und genauso hoffe ich und bete ich, dass du, liebes Herz, der du heute hier bist und noch kein Kind Gottes bist, von dem Gott getröstet werden kannst, der auch dich nie vergisst. Falls sich der Gedanke angeregt haben sollte, komm gern auf ein Gespräch auf uns zu. Genau aus dem Grund sind wir heute hier. So möchte ich mein Vorwort wie beim letzten Mal mit einer Zeile aus einem Liedtext beenden, das ich beim ersten Mal bei euch hier gehört habe. Ich wünsche nur jedem, den Retter zu kennen und Gott nicht nur Herr, sondern Vater zu nennen. Amen.
So, ihr wunderbaren, geliebten Geschwister im Herrn, Gottes reichen Segen und der Herr möge über euch sein alle Zeit. Es ist schön, hier zu sein, es ist wunderbar, von diesem lebendigen Gott zu sprechen, wie einzigartig und wunderbar er ist und welche Wirkung er hinterlässt. Wir haben heute ein interessantes Thema, es geht um den... Ja, um wem geht es denn da? Und zwar geht es um Petrus. Petrus war ein Mann, der mit Gott stets Kontakt hatte, also eine ganze Zeit lang. Und wie diese Erinnerung in Petrus hochkam, die Gott zuvor sagte, was er tut, da hat sie ihn wirklich, wirklich tief in sein Herzen getroffen. Die Predigt heute geht an uns alle, und da hätte ich auch mal eine Frage an uns. Wie gehen wir denn um mit Erinnerungen? Gute Erinnerungen, schlechte Erinnerungen, Erinnerungen, die uns in unser Leben wirklich wegweisend sind und waren. Und hat diese Erinnerung dich auch so weit getroffen, dass du echt drüber nachgedacht hast? Die Bibel ist für uns ein lebendiges Wort und erinnert uns stets daran, was Gott, der lebendige Gott, der dreieinige Gott, gerne haben möchte. Dass man freiwillig zu ihm kommt und sagt, hier bin ich bekenne dir all meine Schuld und all meine Sünden und du reinigst mich von aller Ungerechtigkeit, wie man es hören in 1. Johannes 1, Vers 9. Und es ist schön zu wissen, dass unser Herr Jesus Christus, dieser lebendige Gott, niemals vergisst. Heute hat er auch viel von Erinnerung gesprochen, wie er uns der Herr angewiesen hat, auch dieses Abendmahl zu halten. Er hat uns auch erinnert, hat gesagt, kommt in eure Gemeinde und macht es nicht so wie anderen, die die Gemeinde versäumen. Er hat uns auch erinnert, was er am Kreuz auf Golgatha getan hat. Und es ist schön zu wissen, alles, was vor einer Minute war, ist eine Erinnerung. Der gestrige Tag ist für euch eine Erinnerung von gestern. Und ich sehe alles in Weiß, eine Hochzeit, alles sollte so sein, wie es uns Gott sagt. Es ist was ganz Besonderes, wenn das stattfindet. Weil wir sind die Brautgemeinde Christi, alle, die in Jesus Christus wiedergeboren sind. Und der Bräutigam kommt bald. Und dann werden wir auf ewig bei ihm sein. Wir lesen mal hier in Markus 14, Vers 27 bis 31. Ich lese uns mal diesen Vers vor, also dieses kleine Kapitel, und dann werde ich mal etwas weiter drauf eingehen. Das ist die Ankündigung der Verleumdung durch Petrus. Petrus verleugnet den Herrn. Jesus spricht zu ihnen, als sie alle miteinander noch zusammengesessen haben, die Jünger: Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach: Natürlich, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen alle anderen. Ja. Und gar nicht lange drauf ging es richtig los. Nachdem Jesus dies angekündigt hat, was Petrus tut und auch all die anderen getan haben, war es im ersten Moment unglaubwürdig, weil ihre Liebe zu den Herrn echt groß war. Sie meinten, sie sind standhaft gewesen für das, wo sie mit Gott unterwegs waren und haben all das gesehen, was er getan hat. Es wäre ihnen nie in Sinn gekommen, dass sie ihn hätten allein gelassen. Aber dann wäre es nicht unser Herr Jesus Christus, der allwissend ist und weiß, wie wir funktionieren. Wir sind manchmal echt wie die Fahne im Wind. Und man steht so fest und ich sage: Wow, ich bin echt tough und ich bin echt stark und ich bin echt groß gewachsen oder klein und stämmig und liegt wie ein Stein auf dem Boden. Nein. Du wärst so leicht wie der Hauch, nachdem man hascht, oder wie der Wind, oder wie das heißt, wie der Rauch, und nachdem man dann greift. Manchmal ist es wirklich so, dass es uns echt, echt umhaut. Der Jesus hat noch einen tollen Vergleich gegeben, bevor ich auf diesen weitergehe, was Petrus tat. Jesus kündigte auch an, den Tempel abzureißen. Und Jesus sagt zu ihnen: Ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen. Und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Ich habe die Elberfelder Übersetzung. Und Jesus gab vieles, an dem sich die Leute gar nicht lange drauf erinnerten. Und es erschütterte sie in ihre Herzen. Es erschütterte sie in ihren Glauben. Und wie es dann weitergeht, in Kapitel 15, Vers 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha, den du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust. Rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten untereinander und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Gar nicht lang drauf erfüllte sich das, was der Herr Jesus sagte, und sie haben es nicht verstanden, sie meinten das Gebäude. Er ist der Tempel. Er ist, wo hat gesagt, ich werde ihn abreißen und werde einen anderen aufbauen. Und Gott sei Dank, nach 3 Tagen ist er auferstanden. Das leere Grab ist immer noch vorhanden. Und die Leute erinnern sich bis zum heutigen Tag an dem, was Jesus Christus damit gemeint hatte. Und es hat Jahrzehnte vielleicht gedauert und noch länger, bis die Leute geforscht haben und es verstanden haben, bis die Bibel vollständig zusammengesetzt war und sie es endlich begriffen hatten. Und was für eine Erleichterung, dass mit einfachen Worten so viel erreicht worden ist. Und so sollte sich jeder Mensch, der von Jesus gehört hat, unbekehrterweise habe ich auch von Jesus gehört, aber ich habe es ignoriert. Unbekehrterweise habe ich zwar geglaubt, dass es ihn gibt und ich habe ihn in Anspruch geholt, nur um meinen Körper zu heilen oder meine Bitten zu erfüllen. Und immer wieder habe ich gehört von diesem wunderbaren, großen, lebendigen Gott, wie er Menschen verändert. Und wie mein Bruder schon gesagt hat, es wird immer meist nur das Äußere gesehen, aber nicht das Innere. Und später hinein, nachdem ich mich bekehrt habe, wusste ich, dass ich es gar nicht begreifen konnte, weil der Heilige Geist noch keinen Einzug in meinem Herzen hatte. Und Menschen, die immer noch glauben, ihr Leben hier zu bestreiten, kennen, auf dieser Erde, in dieser Zeit, wo alles ruft nach Frieden, wo so viel Ungerechtigkeit ist, wo so viel Krieg, Tod und Leid ist, so viel Kummer und Sorge, so viel Schmerz. Das hat Jesus alles gewusst. Er hat es selbst alles durchgemacht. Die Bibel ist voll davon. Und diejenigen, die sich heute entscheiden für den Herrn Jesus Christus, werden ihr Leben lang hier auf Erden und in alle Ewigkeit aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, was Gott bewegt in unsere Herzen und in unsere Gedanken. Zu was er alles fähig ist. Petrus, nach dem Verrat, den er an Jesus gegangen hat, ich benutze jetzt mal diese Worte, ich lese uns mal das vor. Und zwar ist es in Markus 14, Vers 66 und 72, also von dort bis dort. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie sah, dass der Petrus sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach: Auch du warst mit dem Nazaräer Jesus. Er aber leugnete und sprach: Ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu diesen und denen Dabeistehenden zu sagen: Dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zum Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und schwörte: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn, und Petrus erinnerte sich an das Wort, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Er weinte bitterlich für das, wo er wirklich geglaubt hat, er ist so standhaft. Ich glaubte, in mein Leben ohne Jesus Christus zurechtzukommen. Und Anklagen, die kamen nicht zu wenig in meinem Leben gegen mich selbst. Auch ich selbst verklagte mich, weil ich mich nicht als tauglich oder nicht würdig und auch überhaupt nicht in diese Reihen konnte einordnen. Jesus Christus belehrte mich was Besserem. Er sagt, du bist mein Kind, ich habe dich erwählt von Anbeginn der Zeit. Und ich weiß, dass du zu mich wirst kommen. Aber bis ich das erstmal verstanden habe, das habe ich erst aus seinem Wort erfahren, nachdem ich drinnen gelesen hatte. Und ich bin meinem Herrn dankbar dafür, dass er nicht aufgibt, dass sein Hirtenstab umherging und hat gezählt. 99, ja, wo ist denn der kleine dicke Roger hin? Wo ist denn der hingelaufen? Ah, dahin ist er, bei den fetten Gräsern. Ja, Moment mal, dich hole ich mir mal gleich. Und dann nahm er mich auf seinen Armen, trug mich ganz nah an seiner Brust nach Hause. Nach Hause, dass mein Leib sein Tempel wurde. Und was für eine tolle Erinnerung habe ich an dem, was Gott aus all dem gemacht habe, was ich in dieser Welt niemals aus eigener Kraft hätte konnten wieder gerade machen. Und das ist gut. Und glaub nicht, dass du zu schlecht bist oder nicht würdig bist. Und glaube nicht, dass du so minderwertig bist, wie manche Leute dich darstellen möchten oder unfähig, dass du wärst. Oder nicht groß gewachsen oder zu klein bist. Mich haben die nur gehänselt, weil ich zu klein bin. Ich stehe da drüber, 8 Meter drüber und guck von alle her oben herab. Jesus hat dich so gemacht, wie er wollte, dass du bist. Er wollte dich haben, hier und jetzt und heute. Die Erinnerungen an unser Leben, an unsere Eltern, Großeltern, an all die tolle Zeiten von 66 Jahren Ehe. Wie wunderbar ist doch diese und kostbar diese Erinnerung. Wie schön ist es, wenn man Geschwister hat, an die man sich erinnert, was werden sie denn jetzt machen? Ja gut, die liegen jetzt am Strand, am Wasser, die machen ihren Urlaub. Ich gönn's ihnen. Wunderbar, klasse, das gefällt mir gut. Und dann stehen dir zwei junge Knaben vor den Augen mit noch ganz rot gequollenen Augen und weinen um ihren kürzlich verstorbenen Vater. Der eine 17 Jahre, der andere 23. Und dann sagen sie, ich möchte es gar keinen anderen sagen, ich habe trotzdem Freude, obwohl mein Vater verstorben ist. Und das kann nur Gott machen, weil sie wussten, wo er ist. Mit 55 Jahren ist ein Verwandter von mir vor 4 Tagen gestorben. Die ganze Familie bekehrt, Gott sei Lob und Dank. Und sie haben sich daran erinnert, an die Worte Gottes. Ich werde bei dir sein bis ans Ende der Zeit. Ich werde dich nie alleine lassen. Berge dich zu mir, ich bin dein Fels, ich bin deine Festung, ich bin deine Burg. König David hat dies schon in Anspruch genommen und erinnerte sich daran, was ihm gesagt worden war. Erinnerst du dich auch daran, der du heute hier sitzt, der noch nicht festgemacht hat mit Jesus, der noch nicht sein Leben mit Jesus Christus begonnen hat, was zu dir gesagt worden ist, was dich erwartet, wenn du Jesus Christus heute aufnimmst, wenn du heute Ja sagst zu Jesus? Du kannst nichts dafür zu tun, also nichts tun, damit es besser wird, sondern du kannst nur sagen, hier hast du all meine Sünden. Petrus, nachdem er das getan hatte, dachte er, er werde nicht mehr würdig sein, ein Jünger Gottes zu sein. Aber später hat er ihn dann gerufen, Jünger, ihr müsst alle kommen, auch sagt auch Petrus Bescheid. Den lasse ich nicht allein, den lasse ich nicht außer Acht. Kurz danach, ein Kapitel weiter. Und dann sind sie ausgegangen und haben Menschen erzählt, wer Jesus Christus ist. Und ihr kennt ihn. Ihr hört an laufendem Band von ihm. Ihr redet miteinander, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr euch an eure Hände fasst, früh, Mittag und abends, wenn ihr betet, für Speise und Trank. Wie dankbar ihr seid im Gebet, wenn euch Not oder Krankheit befällt und ihr davon frei werdet und wieder gesund werdet. Das ist das, was uns der Herr hier hat gelassen. seine Worte, die uns erinnern, wie wir in unser Leben mit ihm umgehen und miteinander. Der verlorene Sohn, dieses Gleichnis, wie er von dem Vater wegging und hat dann gesagt, Vater, gib mir mal mein Erbe und ich ziehe mal in die Welt und ich möchte dich mal kräftig amüsieren. Und wie er sich amüsiert hatte, mit Wein, Weib und Gesang brachte er denn das Erbe durch. Und späterhin lag er bei den Schweinen und wollte dieses Schweinefutter gerne essen. Aber noch nicht einmal das bekam er. Und wie toll dies, wie das dann wieder kommt. Und dann, ach, Moment, da war doch noch was. Er erinnerte sich und sagte, ja, die Tagelehne bei meinem Vater, die geht's wohl besser wie mich. Ich werde mich aufmachen und werde nach Hause gehen, um meinen Vater um Verzeihung zu bitten. Und was war? Der Vater hat schon gewartet, sehnsüchtig. So wartet Jesus auf dich heute. Sehnsüchtig, dass du zu ihm kommst, dass du dich erinnerst an seine Worte. Mein Sohn, meine Tochter, so mühselig und beladen, wie du heute bist, musst du nicht schlafen gehen. Du musst dich auch damit diesen Tag hier nicht noch abschleppen, sondern komm heute zu mir. Ich werde dir all deine Last abnehmen, all deine Sünde, all deine Schuld. Und ich werde dich frei machen von dem. Und ich werde dich tragen bis an dein Lebensende. Und ich werde dir eine Wohnung bereiten in meinem Zuhause. Und ich werde deinen Namen in das Buch des Lebens eingetragen halten. Wie wunderschön ist denn das? Und das Beste ist, er hat ja noch weitaus mehr. Eine tolle Krone. Und nicht nur eine, sondern mehrere gleich davon. Und der Wille Gottes, das hat unser Herr Jesus verstanden im Garten Gethsemane, wie unser Bruder schon erzählte, wie er sich niederwarfte und betete, diesen Kelch an ihn vorbeigehen lasst und sofort antwortete, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Dieser Gehorsam ist was Einzigartiges, was Gott uns gezeigt hat, so zu sein wie er, Nachahmer unseres lebendigen Gottes Jesus Christus. Wie kann einer so reden, so schmalzig vielleicht oder so mit zuckersüßen Worte wie Honig? Passt auf. Warum ich so rede? Es gibt einen Grund. Ich werde mindestens 30 Jahre nicht mehr hier auf dieser Welt, sondern ich werde gestorben sein, verstorben sein und werde nicht in das Reich Gottes eingekehrt, sondern ich werde in die ewige Verdammnis gewesen mit Satan und alle Dämonen, weil mein Leben zuvor eine Katastrophe war, von Drogen und Alkohol geprägt, in Liegen verstrickt durch diese Drogen und durch diesen Alkohol. Eine riesig große Familie, wo du einen super Halt eigentlich hättest, Menschen, die dich wollten, zur Seite stehen und dir von Jesus erzählt haben. Und ich habe Jesus mit den Fiesen getreten und sein Wort habe ich verleugnet und als Lüge hingestellt. Aber Jesus ist der, der mein Herz erforscht und mich so gemacht hat, wie ich heute bin. Und er wusste genau, wo meine Schwachstelle ist. In die Liebe, die ich zu anderen habe. Und Jesus Christus hat mich frei gemacht von all dem, was ich heute gesagt habe. Und das ist auch nur so ein bisschen, weil das ging ja über Jahre. Mittlerweile bin ich 56 Jahre alt und ich diene meinem Herrn fast 20 Jahre. Und da davor war es nur dunkel. Und wenn man mal versteht, wie kostbar es ist, wenn Menschen von dir gehen und du in die Erinnerung bist, weißt du noch, was wir zu dem Zeitpunkt gemacht hatten, welche Worte geredet worden sind oder was wir getan haben, wo wir am Feuer saßen und es ist was Gutes kredenzt worden, ein toller Wein oder ein tolles Essen und tolle Gemeinschaft wir hatten. Was für ein wunderbares Gefühl in deinem Herzen. Wunderschön. Jesus Christus packt die Bibel voll davon und sagt, erinnere dich an mein Wort, mein Sohn. Ich möchte dich bewahren. Ich möchte dich bewahren vor die Abgründe, die neben dir gegraben werden und die Fallstricke, die aufgestellt werden, in die du gefesselt und gebunden werden sollst von Satan und all seine Dämonen. Erinnerst du dich noch daran, wie der Erste zu dir kam und etwas von Jesus sprach? Es ist gut, wenn man das kann. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Es ist manchmal furchtbar, dass ich mich an Dinge nicht erinnern kann. Die Kollegen haben dann gesessen und unterhalten. Und ja, weißt du noch, wo wir warten? In Schweinfurt, Eltmann, dort unten am Main. Und da waren wir gewesen, da haben wir geangelt. Und da war das so toll. Und da habe ich, ach Jungschen, wo war ich denn da? Es war so, na, du warst doch mit dabei, weißt du das nicht mehr? Du warst der Anstifter, du hast dies und jenes gemacht. Toll, dann kamen so langsam die Erinnerungen wieder. Die Welt möchte dich zumüllen, möchte dein Hirn zupflastern mit all dem, was unnötig da ist, was mir als so wichtig empfinden. Petrus hat erkannt, was er getan hat, nachdem er sich erinnert hat. Und das Gute war, dass Jesus ihn nicht hat sein gelassen. Und Petrus folgte wieder, hat sein Herz nicht verschlossen aus Scham, sondern hat gesagt, ja, Herr, hier bin ich wieder. Und ich werde dich dienen mein Leben lang. Und Gott sei Dank, dass Menschen hier sind, die denselben Sinn haben, die dasselbe tun haben, immer wieder zu Gott zu gehen. Wenn du fällst, sei getrost, du stehst wieder auf. Wenn du Hilfe brauchst, wird dich Gott tragen, weil du nur seine Fußspuren im Sand wirst sehen, nicht mehr deine. Und wenn du nach Hause wirst gehen, und das ist ein echtes Zuhause, dann wirst du Augen machen, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Allen Lob und allen Trost und all dem, was uns der Herr zusagt und zusichert, ist ein kostbares Geschenk. Jesus Christus als den Herrn und Heiland anzunehmen, ist das größte Geschenk, was ein Mensch empfangen kann hier auf dieser Erde. Das alte Leben wie ein altes Kleid abzulegen und das Neue anzuziehen. Und leuchten für den Herrn wie das Licht in der Dunkelheit. Und ein Geschmack von den Herrn zu geben, wie die beste Speise, die dir mundet. Das ist unser Herr. Das ist das Evangelium. Kommt zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Ich werde euch retten aus der Hand der Feinde. Die Bibel steht voll darin von denen, die sich zu ihm wandten und sie sind gerettet worden. Und heute ist der Tag. Heute ist der Tag, wo wir gerettet werden müssen. Kennt ihr euch noch an das erste Mal erinnern, wo ich hier war bei euch? Nein? Ja? Das ist gut. Das hört sich gut an. Weißt du noch, was ich da zu euch geredet habe? Zeugnis, ne? Du erinnerst dich an mein Zeugnis. Ja, genau, du weißt das so. Wo habe ich denn jetzt das tolle Plakat? Ich werde es nicht finden. Das Zeugnis ist eine große Erinnerung an meine Vergangenheit und an das Gegenwärtige, was Gott getan hat. Und die Predigt war, es ging um die Zeit. Die Zeit ist es, die stets vorangeht und nur Gott hat sie unter Kontrolle. Sie bleibt nicht stehen. Die Zeit wird dich auch mitnehmen in die Ewigkeit, in die ewige Verdammnis oder in die ewige Herrlichkeit bei Gott. Und du kannst nichts dagegen machen. Die Uhr am Handgelenk oder die Uhr, die da an der Wand ist, bestimmt unseren Takt an den Ablauf des Tages. Und das Schöne ist, die Zeit ist jetzt, solange ihr lebt. Jesus nachzufolgen, zu Jesus Ja zu sagen, sich daran zu erinnern, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie ging es weiter im Text? War doch noch was hinten dran. Wir preisen seinen Namen oder irgendwie so noch was. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus für die wunderbaren Worte, die lebendig sind, die uns so verändern, die lebensrettend sind und entscheidend sind für unser Leben. Tiefes Nachdenken über seine Worte verändern uns, führen uns dahin, wo wir hingehören. Hier in diese Gemeinde, miteinander als die größte Familie, die überhaupt existieren wird. Wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Unzählbar. So viele sind es. Und es soll uns Freude in unsere Herzen bereiten und uns ein Lächeln auf unseren Lippen hervorlocken, was Jesus Christus uns noch bereitet hat. Amen. Amen. Danke, ihr wunderbaren, geliebten Menschen. Jesus Christus liebt uns alle, ohne Ausnahme. Und ich bin meinem Herrn dankbar dafür, dass auch wenn wir fallen und er uns zeigt, wie schwach wir sind, uns wieder nimmt und sagt, ich vergebe dir, solange du mir deins bringst, was dich quält. Und ich möchte mich herzlich bedanken für den Chor, für euch selbst, dass ihr hier seid, dass ihr uns einladet, dass ihr zuhört, dass andere Menschen in andere Sprache teilhaben an die wunderbaren Worte Gottes, die ausgesprochen werden, und dass wir als Geschwister einmal in die Ewigkeit werden zusammen sein. Und ich kann euch eins versprechen, ihr werdet mich nicht mehr los. Habt Dank und unseren Lobpreis gilt unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte gern noch mit uns beten. Danke, mein Gott, mein Herr, mein Erlöser, dass du lebst. Danke, Herr Jesus Christus, Herr, für diese Gnade, die du uns gebracht hast auf Golgatha. Danke, Herr Jesus Christus, Herr, dass deine Liebe unermesslich ist. Danke, dass deine Worte die letzten werden sein hier auf Erden. Danke, dass du uns stets erinnerst, wie kostbar es ist, ein Jahr für dich zu haben, heute, jetzt und hier. Dass es für die Ewigkeit gilt, mein Herr, wenn hier die Zeit vorbei ist. So will ich dich bitten um Segen für diese Gemeinde, Herr. Um Segen für alle diese Menschen, mein großer, gütiger Gott. Du kennst ihre Gebrechen, ihre Krankheiten, ihre Nöte, Herr. Du bist es, der sie erforscht, Herr. Nimm dich ihrer an, mein großer, gütiger Gott, und halte uns alle zusammen als deine Gemeinde, Herr. Amen.